Halleluja. Vor 1,5 Wochen hatte Jonathan Geburtstag und ich habe ihm ein Buch geschenkt und habe einen kleinen Brief dazu geschrieben. Und in dem Brief habe ich geschrieben, dass ich das Buch schon mal verschenkt habe. Und als ich das letzte Mal verschenkt habe, hat derjenige, der das gelesen hat, Bestätigung von Gott bekommen, dass das Buch eine prophetische Botschaft enthält, nämlich in Form von Engelsvision. Die ganze Nacht Engel gesehen in der Nacht, also als er angefangen hat, das Buch zu lesen. Und hat sich dann taufen lassen und die Geistestaufe empfangen. Also und so ähnlich geht es mir heute irgendwie, dass ich habe vorhin im Lobpreis dran gedacht, wie das war, als ich das allerletzte Mal über das Thema, über das wir heute hauptsächlich sprechen werden, gesprochen habe. Habe mich erinnert an einen Gottesdienst, den wir oben bei uns im Wohnzimmer hatten. Und das war eine der stärksten Erfahrungen mit der Kraft Gottes, die ich jemals hatte. Ich beim Predigen, als ich das Wort gegeben habe, gezittert und konnte nicht an mich halten und es kamen Wellen von elektrischem Strom, also so fühlt sich das ja manchmal an, gingen durch mich durch und ich war gar nicht mehr fähig, auch danach vernünftig mit Leuten zu reden, weil Gottes Kraft so auf mir geruht hat. Und ich habe damals gepredigt über Liebe. So, und heute wollen wir uns genau diesem Thema hauptsächlich widmen. Vielleicht erwartest du das nicht unbedingt jetzt bei dem Bibelvers, bei dem wir jetzt angekommen sind. Aber ja, wir wollen offen sein für das, was Gott uns heute mitgibt. Und davon noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Gesetz. Du sagst, glücklich der Mann, der nicht sitzt im Kreis der Spötter, den Weg der Gottlosen nicht betritt. Glücklich der Mann, der auf seinem Herzen, in seinem Ohr, in seinem Mund alle Tage das Gesetz des Herrn hat und darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Der wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und auch wenn die Dürre kommt, hat er keine Angst. Herr, so wollen wir uns heute mit deinem Gesetz beschäftigen, wollen mit diesem herrlichen sechsten Gebot weitermachen und das in uns aufnehmen und von diesem Wort leben. Vater, lass dieses Logos, dieses geschriebene, logische Wort im Buchstaben heute zu einem Rhema werden, einem göttlich inspirierten, in uns von deinem Herzen, in unser Herz gelegtes Wort werden. Und das kannst nur du. Das kann nicht ich, das kann niemand hier, das kann kein Prediger der Welt, das kannst nur du. Einen Dienst schaffen in der Predigt von Geist zu Geist. Oh, was für eine Herrlichkeit ist in diesem Predigtdienst, in dem du, wo du uns in deinem Wort sagst, dass du deine Gebote, während wir predigen, während wir die Predigt hören, du deine Gebote auf unser Herz schreibst. Und etwas bewirkst, was nicht passiert hätte, wenn wir die Predigt nicht gehört hätten. Wenn wir zu Hause ausgeschlafen hätten oder das Auto gewaschen hätten. Oh, und so vertrauen wir dir auch heute Morgen, dass du ein Werk der Gnade in uns tust und dass du alle Hindernisse für deine Liebe aus dem Weg räumst. In Jesu Namen. Amen. Oh, danke, Jesus. Kannst du mir mal ein Taschentuch geben? Ich habe ja gesabbert. So, wir sind für die, die es noch nicht wussten, in einer Predigtreihe über die 10 Gebote. Und obwohl Advent ist und nächste Woche Weihnachten ist, möchte ich heute mit euch das 6. Gebot anschauen. Und wir wissen ja alle eigentlich auswendig, was jetzt kommt, welches das 6. Gebot ist, stimmt's? Und wir lesen das aber trotzdem nochmal. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 13. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Brauchen wir eigentlich nicht groß aufschlagen. Jonathan dachte, jetzt kommt hier eine ganz lange. Also das ist das erste von diesen ganz kurzen Geboten. Also da gibt es ja jetzt 4, 5 Gebote, die komplett, also ganz kurz sind, immer nur in einem Satz sind. Nicht so wie die anderen Gebote, die noch ausführlicher sind. Du sollst nicht töten. Vielleicht denkst du jetzt beim, wenn du leichtfertig das hörst und denkst, ja, du sollst nicht töten, habe ich schon mal jemanden getötet? Nö. Gut, können wir eigentlich schon zum nächsten Gebot gehen. Aber die Sache ist Gott sei Dank viel, viel tiefer, aber wir gehen der Reihe nach. Erstens, als Punkt 1 habe ich, ist eine Frage, die wir jetzt gemeinsam beantworten können. Und das heißt, ist Töten immer Sünde? Und das ist eine total wichtige Frage. Und ich weiß, dass hier im Raum schon die Meinungen stark auseinandergehen. Weil hier betreten wir eine moralische Grauzone, wo wir aus dem Wort Gottes nicht, also je nach Auslegung, aber meiner Meinung nach nicht 100% feststellen können, ob wann eine Tat einer Person Sünde ist. Meine Ansicht, ja. Wenn ihr das vom Herrn anders empfangen habt und ihr denkt, nein, töten ist immer Sünde, dann dürft ihr das gerne glauben. Meiner Ansicht nach ist Töten nicht immer Sünde. Dieses Wort, was hier steht, steht ja bei mir in der Fußnote. Zum Glück habe ich eine Bibel mit Fußnoten. Halleluja. Ja, wenn du keine Bibel mit Fußnoten hast, dann besorg dir bitte eine. Das hebräische Wort bezeichnet besonders das Morden. Das heißt ungesetzliches Töten. Dieses hebräische Wort Ratzach bedeutet ganz wörtlich genommen in Stücke schlagen und es bezeichnet das ungesetzliche Töten, also das Morden von Menschen. Einfach nur, wenn wir jetzt mal die 5 Bücher Mose nehmen, sehen wir, schon allein wenn wir das im Kontext lesen, dass Töten nicht immer Sünde sein kann. Weil sehr oft werden die Juden aufgefordert, in den 5 Büchern Mose bestimmte Menschen zu töten. Also die den Sabbat gebrochen haben, die müssen unbedingt gesteinigt werden. Die Vater und Mutter fluchen, müssen unbedingt gesteinigt werden. Also da ist schon die Aufforderung enthalten, das Gericht auszuüben in Form einer Todesstrafe. Und dann natürlich sagt Gott ja den Israeliten, wenn ihr in das Land kommt und die Städte erobert, lasst niemanden am Leben. Außer die kleinen Mädels, die noch niemanden im Beischlaf, also die kleinen Mädchen, die noch nicht verheiratet worden sind, die dürfte am Leben lassen, aber alle anderen töten. Und manche spezielle Orte, wie zum Beispiel die Stadt Jericho, sollte komplett mit dem Bann belegt werden. Das heißt, jedes Tier, jedes Kind, jeder Mensch, ob alt, ob jung, ob Mann, ob Frau, alle müssen getötet werden. So, allein dieser Fakt, ja, das ist, sind uns die Gegenstände, die vielleicht uns ein bisschen unangenehm sind, aber allein das ist schon die Tatsache, oder das beweist schon, dass mit diesem Gebot nicht gemeint sein kann, dass Töten immer Sünde ist. Dass ich, wenn ein Mensch einen anderen tötet, muss es nicht gleich Sünde sein. Was ist Mord? Mord ist ein Töten aus niederen Motiven. Ist ein Töten aus eigennützigen, selbstsüchtigen Gründen heraus. Deswegen würde ich auch die meisten Abtreibungen, wie wir es schon vorhin gebetet haben, in unserem Land in diese Kategorie auf jeden Fall reinnehmen, weil das ein Töten aus selbstsüchtigen Motiven ist und ein Morden. So, einige Beispiele. Also das sind ja immer solche hypothetischen, moralischen Beispiele, sind immer ein bisschen schwierig, aber wir kommen nicht drum rum. Wenn in meine Wohnung ein Mann einsteigt und es besteht die Gefahr, dass er meine Kinder oder meine Frau verletzt oder sogar umbringt und ich die Möglichkeit habe, da einzuschreiten und das vorher mit ihm zu machen, dann tue ich das. Nicht, weil ich den Mann hasse, nicht weil ich den Mann hasse, sondern weil ich meine Frau und meine Kinder liebe. Ein Polizist, auf den geschossen wird, hatten wir erst vor ein paar Tagen in Straßburg. Ein Polizist, auf den geschossen wird, der hat die Erlaubnis, zurückzuschießen und den anderen Mann oder Frau oder je nachdem zu erschießen. Kraft des Gesetzes. Das heißt aber nicht, ich mach gleich weiter. Ein Soldat, der in einer Armee dient und in einen Krieg geschickt wird, sagen wir jetzt einfach mal einen Verteidigungskrieg, und innerhalb seines Mandates als Soldat seinen Feind erschießt, ich denke nicht, dass das Sünde ist. Natürlich, wenn im Krieg, deswegen gibt es ja, Krieg ist ja nicht gleich Krieg, es gibt im Krieg auch Kriegsverbrechen. Das ist dann etwas, wo es Soldaten zu weit treiben, und in jedem Krieg finden Kriegsverbrechen statt, wo die moralischen Grenzen wie außer Kraft gesetzt, also das hat ja verschiedene Ursachen, ich will da jetzt auch nicht so tief da reingehen, außer Kraft gesetzt werden und man über die Maßen tötet. Menschen tötet, die man eigentlich nicht töten müsste, von denen keine Bedrohung ausgeht. Es ist auch ein Kriegsverbrechen, Menschen zu töten, die sich ergeben haben im Krieg. So haben wir schon ganz gute moralische Ordnungen und Linien da drin. Es gibt natürlich Geschwister und Christen, die sagen, töten ist immer Sünde. Die dann aus dem Pazifismus kommen, sie lehnen Kriegsdienst ab, sie lehnen Töten in jeder erdenklichen Weise ab, was ich auch nachvollziehen kann, womit ich aber nicht übereinstimme. Und darum ist das alle jetzt nicht so unmittelbar tagtäglich in unserem Alltag betrifft, würde ich es erstmal mit dieser Erklärung lassen. Töten an sich ist natürlich eine Folge des Sündenfalls. Wir bringen einander nur um, weil wir sündige Wesen sind. Und Gott hat natürlich von vornherein sein ursprünglicher Plan und auch sein Plan für die Zukunft ist nicht, dass wir uns gegenseitig umbringen und das Leben beenden. Denn am Grunde ist es einer, der sagen kann, wann unser Leben zu Ende ist und wann nicht. So. Das ist die eine Seite, das ist nicht der ursprüngliche Plan Gottes, ist aber innerhalb der gefallenen Welt und der Schöpfung, wir keine Welt schaffen können ohne Krieg und ohne Töten. Das klingt ganz nett, ja, Frieden schaffen ohne Waffen. Wir haben das ja in der Vergangenheit, in der friedlichen Revolution der DDR, war das so der Slogan, Schwerter zu Flugscharen und so weiter. Das ist etwas, was passieren wird. Ein weltweiter Friede, aber erst wenn der Friede fürst kommt, Jesus Christus. Und es wird eins der Anzeichen des Antichristen sein, wenn er auftritt, dass er eine Weltregierung schaffen wird, die Frieden verspricht. Aber das Wort Gottes sagt uns, sie sagen Friede, Friede, aber da ist kein Friede. Da ist kein Friede. Friede schafft nur der Friedefürst. Und ich sage euch mal, mit was er das schafft. Jesus wird wiederkommen und wird Frieden schaffen durch einen Krieg. Und es wird eine Schlacht geben und er wird alle Feinde, die sich nicht unter seinem Wort beugen wollen, wird er beseitigen. Und es heißt, das Blut wird im Land Israel bis an die Züge der Pferde gehen. Und dann, okay, jetzt bin ich schon wieder in der Offenbarung drin. Halleluja. Das eine sage ich noch. Dann wird Jesus, kämpft er nicht mit normalen Waffen, die ganze Schöpfung ist unter seiner Autorität. Und dann wird er alle Vögel der Welt nach Israel schicken. Und sie werden mehrere Wochen brauchen, um das Land von den Leichen zu reinigen. Die werden die ganzen Leichen fressen, die da sind. Also, wir stellen uns immer Jesus vor, besonders zu Weihnachten, das kleine Baby in der Krippe. Aber Jesus wird kommen und wird einen Krieg führen, aber ihn unterscheidet etwas von allen anderen Kriegsführern und Kriegsherren in der menschlichen Geschichte. Er führt Krieg in Gerechtigkeit, heißt es da in Offenbarung Kapitel 19, könnt ihr nachlesen. Er führt Krieg in Gerechtigkeit und er wird töten, wenn er wiederkommt. So, und das war jetzt so der erste Punkt. Ich weiß, darüber könnte man noch wesentlich länger reden, aber das, was mir eigentlich auf dem Herzen brennt, ist etwas anderes. Lass uns mal Matthäus Kapitel 5 aufschlagen. Denn wir dürfen nur nicht meinen, weil wir nicht Leute umbringen, weil wir keine Soldaten sind und weil wir keine Polizisten sind, die eine Dienstwaffe tragen, dass uns das Gebot nichts angeht. Ich lese mal Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Dieser ganze Abschnitt in der Bergpredigt ist hochinteressant und ich empfehle euch, das intensiv zu studieren. Jesus konfrontiert die Frömmigkeit der Pharisäer. Und er sagt, euch ist gesagt worden, ihr sollt nicht töten. Was die Pharisäer gemacht haben, ja, so, also die sind ja so ein bisschen wie wir. Wir denken immer, wir sind die Gerechten, wir sind mit Jesus, ja, wir sind die Guten. Aber nein, nein, er spricht ja zu uns. Wir sind die, die uns nicht angesprochen fühlen sollten. Also, den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Was haben die gesagt? Okay, ich soll nicht töten. Das heißt, alles, was ich gegen meinen Nächsten tue, ist okay, solange ich nicht töte. Ist doch eine Logik. Das heißt, ich kann den beleidigen, ich kann den beschimpfen, ich kann den hassen, solange ich ihn noch nicht töte. Deswegen sagt Jesus weiterhin, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, was bedeutet das nochmal? Nichts, nur Zollkopf. Der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, und das ist, wir denken, Hohlkopf ist viel schlimmer als Narr, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Aus dem Wort Gottes, aus dem hebräischen Kontext heraus, ist das Wort Narr oder Tor eines der schlimmsten Beleidigungen, die man jemandem geben kann. Denn ein Tor ist ein gottloser Mensch, der sündigt ohne Maß und ohne Grenzen. Der Tor spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. Also jemand, der völlig gottlos lebt. Deswegen redet ja auch, hatten wir schon letzte oder vor zwei Wochen gesagt, das Buch der Sprüche sehr viel über den Toren, über den Narr, der ein böser Mensch ist und ohne Gott lebt. Und das ist eine sehr schlimme Beleidigung. Und die Pharisäer, die haben sich gegenseitig so damit belegt. Die waren sauer aufeinander und haben damit kein Problem gesehen, weil sie dachten, solange ich nicht den äußeren Akt des Tötens tue, habe ich ja nicht das Gesetz gebrochen. Und dann kommt Jesus und sagt, ihr habt das alles völlig falsch verstanden. Wenn du in deinem Herzen gegen deinen Bruder Zorn hast, dann musst du schon vors Gericht. Wenn du deinen Bruder beschimpfst, dann, wie heißt es hier, du musst du schon vor den Hohen Rat, das war quasi die höchste politische und religiöse Institution, ja, die hatten keine Trennung von Kirche und Staat, das war alles eins, dann musst du vor den Hohen Rat gestellt werden. Und wenn du deinen Bruder verfluchst, indem du ihn Narr nennst oder Tor, dann hast du das Höllenfeuer verdient. Am besten auf den Punkt bringt es der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Oh Jesus. Ich lese mal erstmal nur Vers 15, wir lesen dann noch den ganzen Abschnitt. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Ich glaube, Eberfelder sagt Menschenmörder, kann das sein? Ja. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Wir denken, solange wir niemanden umbringen, körperlich, sind wir keine Mörder. Der Himmel, Gottes Augen, sehen das ganz anders. Wenn in meinem Herzen Hass ist, gegen meinen Nächsten, gegen meinen Bruder, dann sieht mich der Himmel als ein Mörder, sieht mich Gott als ein Mörder. Das heißt, das Gebot, du sollst nicht töten, könnte man eigentlich herunterbrechen und umformulieren auf, du sollst nicht hassen. Und weil das so negativ formuliert ist, können wir das auch noch positiv formulieren und sagen, du sollst lieben. Hass ist das Wesen des Teufels. Liebe ist das Wesen Gottes. Johannes, der macht sich das so leicht. Heute hat er da keinen guten Stand bei den Theologen. Wie jetzt? Wer liebt, ist aus Gott geboren. Da muss doch noch Buße kommen und glaubt er überhaupt an das apostolische Bekenntnis und ist er überhaupt getauft worden? Du kannst doch nicht einfach sagen, nur weil du jetzt hier liebst, bist du aus Gott geboren. Halleluja. Wer liebt, ist aus Gott geboren, denn Gott ist Liebe. Wenn du die Bibel liest, kannst du mal das Experiment machen. Immer wo da Gott oder Herr oder Jesus steht, schreib mal Liebe hin. Also nicht in Gedanken, meine ich. Schreib mal Liebe hin. Ich bin die Liebe, dein Gott. Die Liebe spricht zu dir, du sollst nicht töten. Ich, die Liebe, habe dich befreit. Ich, die Liebe, sage, du sollst heilig leben. Wir dürfen das bitte nicht verwechseln, dass wir den Weg falsch rumgehen. Dass wir sagen, okay, Gott ist Liebe, also so wie ich mir Liebe vorstelle, so ist Gott. Das ist die falsche Richtung. Das ist eine Einbahnstraße, du kannst nur in die eine Richtung fahren. Ja, da hält dich die Polizei und sagt, stopp, theologische Polizei, umdrehen. Du musst von der Seite hier rüberfahren. So wie Gott ist, so ist Liebe. Ich verstehe nicht Gott über mein Verständnis von Liebe. Nein, Einbahnstraße. So wie Gott ist, aha, okay, das macht alles Gott in der Bibel, das ist Liebe. Sonst wären wir ja völlig verdreht. Und ich habe erst jetzt diese Woche mit einer Frau von der Stadt ein Gespräch gehabt und wir haben eine Dreiviertelstunde, Stunde über Gott geredet. Und sie war, ja, wenn ich liebe, dann bin ich doch bei Gott. Positiv denken, positives tun und mein Leben zum Positiven verändern und dann bin ich doch eigentlich schon, dann ist es auch egal, welche Religion. Nein, nein, nein. Liebe verstehen wir, wenn wir auf Gott schauen. Dann sehe ich auf einmal, was Liebe ist. Das ist die Richtung, aus die 1. Korinther 13 kommt. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe, die Liebe, die Liebe, das sind alles Eigenschaften von Jesus, von Gott. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und deshalb, ihr Lieben, wenn du jeden Tag deine Bibel liest und Karabashanda in Zungen betest den ganzen Tag und wenn du deinen Zehnten gibst und wenn du alles äußerlich richtig machst, aber doch Hass in deinem Herzen hast, du bist dem Teufel ähnlicher als deinem Vater im Himmel. Wenn wir das doch nur endlich verstehen würden. Ich bete ja schon seit Jahren für euch, dass ihr das mal versteht. Dass Gott nicht auf das Äußere schaut, sondern auf das Herz. Und wenn der Hass in deinem Herzen ist, dann spricht der Himmel ein Urteil und das Urteil lautet Mörder. Erinnert euch doch an die Geschichte. Israel's next top king. Das Casting des Königs, der Samuel kam. Ja, wenn da heute Kameras dabei wären, das war wie so eine Castingshow. Samuel kam in die Stadt und sagt, ich will mit deiner Familie essen, Isai. Isai sagt, okay. Wen soll ich einladen? Alle deine Söhne. Er holte alle seine Söhne, außer einen. Ja, kannst du dir vorstellen, was das schon über den aussagt. Und dann kamen sie und Eliab trat hervor. Ja, behaarte Brust und gewisse Muskeln und so ein Stirnnacken. Und Samuel sagt, wahrlich, ein Gesalbter vor dem Herrn. Und sofort spricht Gott zu ihm. In sein Herz. Und Gott sei Dank ist es aufgeschrieben, was der Heilige Geist in das Herz von Samuel gesprochen hat. Er hat gesagt, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn, 1. Samuel 16, Vers 7, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich aber sehe das Herz an. Das Unsichtbare, das, was man nicht sieht. Wenn wir das doch nur endlich verstehen, ich meine das ganz ernst, wenn wir das nur endlich verstehen würden, unser Leben würde sich so verändern, wie wir vor Gott leben, wie wir an Gottesdienst rangehen, wie wir an den Nächsten rangehen, das würde sich so verändern. Wenn wir verstehen würden, und das muss uns Gott zeigen. Für mich war das wie eine zweite Bekehrung, als ich angefangen habe, das zu sehen. Gott schaut nicht auf das Äußere. Das kann noch so beeindruckend sein. Du kannst den Pastor beeindrucken, deinen Ehepartner beeindrucken, du kannst deinen Hausgeist beeindrucken, deine Arbeitskollegen, deinen Chef, du kannst alle beeindrucken. Aber Gott sieht auf das Herz. Den kannst du nicht täuschen. Halleluja. Hebräer 4, Vers 13 oder 14. Alles ist bloß, nackt und offen vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Halleluja. Jesus, der Vater, sieht auf das Herz. Er ist so anders, als wir uns vorstellen. Das Problem ist, wir bekehren uns. Wir kommen raus aus Ägypten, aber Ägypten ist noch in uns drin. All diese Denkweisen, wie wir Dinge verstehen, wie wir Dinge einordnen, das steckt alles noch in uns drin. Und dann kommen wir in die Gemeinde und denken, es funktioniert wie immer. Aber was sagt Jesus, auch in der Bergpredigt, was sagt Jesus? Wenn du gibst, wenn du spendest, mach das so, dass niemand das mitkriegt. Dass deine Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Ja, manchmal weißt du nicht, was, manchmal weiß die Linke nicht, was die Rechte tut, das ist dann schlecht. Ja, aber in dem Fall so zu machen, dass niemand das mitkriegt. Denn der Gott, der ins Verborgene sieht, wird dir öffentlich vergelten. Gott ist der Gott, der ins Geheime sieht, da wo niemand anders hingucken kann. Da guckt er hin. Wir fühlen uns nicht wohl im Gebetskämmerlein. Wir halten das nicht aus, im Verborgenen zu sein, vor Gott zu sein. Nicht mal 10 Minuten können viele von uns im Verborgenen sein. Wir halten das nicht aus, vor dem Gott zu sein, der auf das Herz guckt. Denn da im Verborgenen, da zählt all unser Getue, all unser Gemache, all unsere Show, die wir hier darbieten, die religiöse Show, zählt nicht. Gott guckt an diesem ganzen Tamtam vorbei, direkt in dein Herz. Dort auszuhalten, an dem Ort des Verborgenen, da zu stehen vor Gott, das ist die wahre Herausforderung. Das ist das, was uns wahrhaftig und wirklich nachhaltig verändert und vorbereitet für das, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Erinnert euch doch mal an Elia. Jetzt bin ich wieder im Plaudern drin, wie auf der Gemeindefreizeit. Erinnert euch doch mal an Elia. Niemand kennt Elia. Keine Ahnung, wer das ist. Bis 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1. Das Land war im großen Abfall. Ahab war da an der Macht und alle haben sie dem Baal gedient. Diesen perversen Gott, dem auch wir im übertragenen Sinne heute in unserem Land noch dienen. Mit all diesen sexuellen Perversionen und all den Kinderopfern und diesem ganzen Zeugs. Das ganze Land im Abfall. Und dann heißt es, es trat auf Elia der Tischbiter vor den König. Niemand kennt ihn, keiner weiß, woher der kommt. Keiner weiß, wer Mama, Papa sind. Keiner weiß, welche Denomination, welche Bibelschule der besucht hat. Weiß niemand. Der kommt aus dem Nichts und stellt sich vor den König hin, vor alle Leute und sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Halleluja. Das ist mein Statement. Er lebte vor Gott. Kein Mensch kannte den, aber er lebte vor Gott. Und das hat ihn vorbereitet für diese eine Stunde seines Erscheinens, wo er diese prophetische Proklamation dann sagt, es wird nicht regnen, es sei denn auf mein Wort. Und er verschwindet wieder. Halleluja. Halleluja. Wie viel Ärger und Anstrengung und Probleme würden wir uns ersparen, wenn wir es aushalten würden, im Verborgenen zu sein. Und glaub mir, ich bin Kandidat Nummer 1. Das müssen doch alle wissen, was Gott mir gezeigt hat. Das müssen doch alle mitkriegen, wie gesalbt ich bin. Das kann Gott alles machen. Gott hat 1000 Wege, deinen und meinen Dienst so zu vergrößern und Einfluss zu geben. Gott hat so viele Wege. Ach, es ist so kreativ. Heute Nachmittag besucht uns ein Mann, der schon viele Jahre im Leib Christi dient, und der hatte aufs Herz bekommen, erzähle ich mein Zeugnis von ihm, der hatte so aufs Herz bekommen, ach, Osteuropa, Russland, diese Gegend, ich will da dienen, und ich denke, Gott hat mir einen Ruf gegeben, hat das im Gebet behalten. Und kannte niemanden dort, niemanden. Wusste nicht, wie soll ich da reinkommen, wie wird Gott das machen, naja, Gott wird schon wissen, und hat gebetet. Und eines Tages kriegt er eine Nachricht von jemandem aus der Ukraine oder irgendwie in Osteuropa und sagt, wir wollen dich einladen als Prediger. Würdest du kommen und uns im Wort dienen? Und dann wollte er wissen, wie habt ihr mich denn gefunden? Und dann da kamen sie zu ihm und haben gesagt, ja, wir haben so ein Video gesehen. Damals noch auf Videokassette. Und das war so eine christliche Konferenz und das wollten wir uns anschauen. Und der Mann sagt, ja, war ich doch gar nicht Prediger. Ja, aber du hast da eine Ansage gemacht. Und das war so eine Ansage wie, Kennzeichen DD3K5, du hast das Licht noch an, könntest du das bitte ausmachen? So eine Ansage war das, da war der wieder weg. Und Gott spricht zu dem in der Ukraine und sagt, den müsst ihr einladen.
Halleluja.
Halleluja. Gott hat so viele Mittel und Wege. Ach bitte, bleib mal ganz entspannt und überlass es doch Gott. Nimm die Herausforderung des Teufels nicht an, dich bestmöglich in den Vordergrund zu spielen, bestmöglich ihm vorauszurennen, den Ishmael zu gebären, der bis heute den Israeliten Ärger macht. Oh, die Herausforderung ist, im Verborgenen standzuhalten vor dem Gott, der wie ein Feuer ist und unsere Herzen erforscht. Und wir lieben es, in Aktivitäten uns zu flüchten, beschäftigt zu sein, selbst mit frommem Zeug. Aber wir halten es nicht aus, vor dem Gott, vor dem zu stehen, der Feueraugen hat, der unser Herz sieht und der unser Herz nicht nur sieht, sondern es verändert. Gott schaut auf das Herz. Ein Beispiel, wo Gott auf unser Herz schaut, können wir mal aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 29. Da sehen wir das wunderbar, den Perspektivenwechsel von menschlicher Perspektive hin zu göttlicher Perspektive. Wir lesen mal Vers 30, 29, 1. Mose 29, Vers 30 lesen wir mal. Jetzt bin ich im 2. Mose gelandet. Wartet mal. So ging er auch zu Rahel ein. Also hier geht es um Jakob und seine beiden Ehefrauen. Und er hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente ihm noch weitere 7 Jahre lang. Jakob bekommt diese beiden Frauen. Und dann heißt es, er hatte Rahel lieber als Lea. Wenn du hingegangen wärst, ein Interview gemacht hättest, du, wie ist das jetzt hier mit den zwei Frauen? Er hätte gesagt, ich liebe beide. Aber Rahel liebe ich am meisten. So, hat jemand einen Elberfelder? Wer hat Elberfelder? Jonathan? Okay, du hast dich so schön gemeldet, Christian. Du bist dann aber auf der Aufnahme drauf, ne? Lies mal Vers 31 vor.
Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar.
Ich dachte, da steht das anders. Hätte ich es auch aus meiner lesen können. Aber es war trotzdem schön. Danke, Christian. als der Herr sah, dass in der Schlachter steht, dass Lea verschmäht war. Zurückgesetzt, verschmäht. So, ich hoffe, du hast eine Bibel mit Fußnote. Denn was steht in der Fußnote? Gehasst. Jakob sagt, ich liebe beide. Aber die eine liebe ich mehr. Gott schaut mit seinen Augen, als der Herr aber sah, dass Lea gehasst war. Die menschliche Perspektive sagt, ich liebe den einen mehr, die andere weniger. Den liebe ich, aber ich mag den nicht. Religiöser Schwachsinn. Nein, sag nicht, den liebe ich, aber den mag ich nicht. Sag, den hasse ich. Das wäre die Wahrheit. Gott schaut auf das Herz von Jakob und sieht, da ist Hass in seinem Herzen gegenüber Lea. Seht ihr den Perspektivenwechsel? Was auf der einen Seite noch, ach, ist ja nicht so schlimm, noch harmlos erscheint, ist auf der anderen Seite Hass, das, was Gott zutiefst verurteilt. Und das müssen wir uns angewöhnen, nicht zu schnell mit unseren fünf Sinnen zu urteilen. Nicht so schnell mit unserem Intellekt ranzugehen und zu sagen, ja, das ist richtig und das ist nicht richtig. Ich sage nicht, dass wir unseren Kopf ausschalten sollen und nicht prüfen, überhaupt nicht. Aber langsam. Und im Gebet. Denn Gott hat oft eine ganz andere Perspektive auf Dinge, als wir sie haben. Und Weisheit bedeutet, zu fragen. Als Israel ins gelobte Land kam und diese kleine Stadt Ai einnehmen wollte, ja, die hatten gerade die Supermacht Jericho besiegt, was kann uns noch aufhalten? Los, wir gehen hin und wir schlagen Ai. Diese AI, ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Diese kleine Stadt, die werden wir im Handumdrehen nehmen. Komm, wir schicken nur 10% von unseren Leuten hin. Wenn überhaupt, waren vielleicht 5%. Und dann heißt es, den Herr aber fragten sie nicht. Rein logisch geschlussfolgert war das doch ganz klar. Das sind so wenige, wir sind so viele, wir besiegen sie. Aber das ist nicht, wie wir leben sollten als Kinder Gottes. Wir sollten Gemeinschaft haben mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Und er wird uns in alle Wahrheit leiten, nicht unser Verstand. Er ist derjenige, der offenbart. Wieder, ich sag nochmal, ich bin überhaupt nicht gegen Verstand abschalten oder irgendwie sich einfach öffnen und passiv dasitzen. Da kommen dann meistens dämonische Geister und nicht der Heilige Geist. Aber zu wissen, was ich denke, muss nicht wahr sein. Meine Wahrnehmung, mein Gerechne und Gemache, das muss alles gar nicht stimmen. Ich komme immer wieder vom Thema ab, aber ich glaube, der Heilige Geist redet prophetisch zu euch, deswegen tue ich mir da keine Gewalt an. Halleluja. So, Gott guckt auf uns Menschen und er sieht Hass. Wir denken vielleicht sogar, das ist Liebe. Nicht so die größte Liebe, aber es ist noch Liebe. Man könnte den Eindruck gewinnen, auch wenn du die Bibel liest, dass es da bei Gott nur diese zwei Extreme gibt, wenn er auf die Menschen schaut. Liebe und Hass. Ich mag dieses Bild von Gott, der die Liebe ist, der alles andere, was nicht Liebe ist, als Hass bezeichnet. Aber das ist extrem überführend. Die Bibel ist voll von Geboten und Weisungen für uns. Und das größte und wichtigste Gebot ist das Gebot der Liebe. Liebe deinen Nächsten. Und sofort, wenn wir das hören, weil wir genau wissen, wir wissen alle, dass wir so oft gefallen sind, dass wir so oft diesem Gebot, diesem Gesetz des Königs, sagt Jakobus, ungehorsam waren. Sofort gehen bei uns die Alarmglocken an und wir wollen uns rechtfertigen. Lukas Kapitel 16 oder 17, ich weiß es nicht, nee, Kapitel 10, Lukas Kapitel 10, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Gesetzesgelehrte kommt und sagt, Rabbi, was ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus stellt die Gegenfrage, wie liest du? Nicht, was liest du? Ja, wir Deutschen hätten gesagt, was liest du? Aber er sagt, wie liest du? Und dieser Rabbi, dieser, ich weiß nicht, Pharisäer oder was, sagt zu ihm, es gibt kein Gebot, was dem einen gleich ist. Höre Israel, der Herr ist ein Gott und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt zu ihm, du hast recht geredet, das Reich Gottes ist nicht weit weg von dir, tu dies und du wirst leben. Und dann, ach komm, wir schlagen es mal auf, Lukas Kapitel 10. Oh, Halleluja. Ich bin so froh, dass der Heilige Geist die Schreiber inspiriert hat und nicht, dass es kein menschliches Dokument ist, denn ganz oft gibt uns die Bibel Einblick in das Herz von Menschen. Lukas Kapitel 10, Vers 28, er sprach zu ihnen, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn nun mein Nächster? Sofort, wenn wir die göttliche Liebe als den Maßstab alles Handelns, alles Denkens, alles Tuns in Zeit und Ewigkeit anerkennen, kommt sofort unser Stolz, unser Selbst, das, was ans Kreuz gehört. Ich will mich rechtfertigen. Da er nun sich selbst rechtfertigen wollte, weil er genau wusste, er hat es nicht getan, weil er genau wusste, er braucht einen Gott, der ihm vergibt, weil er genau wusste, er hat etwas, was ihm aber fehlt, eine neue Geburt. Wer ist denn nun mein Nächster? So haben die Pharisäer gedacht und es ist genau so, wie wir denken. Wir versuchen uns rauszureden, einen Schlängelweg zu finden, da irgendwo uns durchzuschlängeln, um ja nicht da am Ende doch noch im Himmel zu sein. Aber es bringt so großen Segen, in die Wahrheit hineinzutreten, in das Licht hineinzutreten. 1. Johannes Kapitel 1, brauchst du jetzt nicht aufschlagen. Unsere Gemeinschaft ist im Licht. Und wenn ihr im Licht seid, das heißt, wenn alles offen ist, dann bist du in unserer Gemeinschaft, bist du in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Wir brauchen keine Angst davor haben. Es ist extrem schmerzhaft. Oh ja, Gottes Handeln an uns sind sehr, sehr schmerzhaft, weil er uns liebt. Zur Wahrheit zu kommen darüber, dass wir selbst das Urteil über uns verdient hätten, dass wir Menschenmörder sind, weil wir Hass in unserem Herzen hatten oder noch haben. Das tut weh, aber es ist notwendig. Denn erst wenn wir anerkennen mit Schmerzen, dass wir es nicht können und nicht schaffen, dann kommt Jesus und nimmt unsere Stelle ein und er liebt durch uns hindurch. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, sagt Paulus. Du bist doch nur ein Gefäß und er nimmt deine Stelle ein und liebt durch dich hindurch. Du bist ein Kanal, ein Gefäß. Der Ursprung ist nicht in dir, das fließt nur durch dich durch. Er ist die Liebe. Jesus, was sagt Jesus in Johannes Kapitel 13? Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander gleich wie ich euch geliebt habe. Dieselbe Qualität, dieselbe Liebe, die Jesus uns zeigt, soll durch uns hindurchfließen. Ja, Jesus, ja, du hast ja gut reden. Du bist der Sohn Gottes. Wir aber nicht. Versteht doch, das ist die große Verheißung, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Und Johannes sagt es, jeder, der sich nach seinem Namen nennt, ist schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das ist ja gerade das Herrliche des Kreuzes. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die alte Kreatur, die nicht lieben konnte, weil sie nicht Gott ist, ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Und deshalb kommt jetzt er und erschafft ein Neues in ihm. Und in ihm können wir in Liebe wandeln. Die Kirchengeschichte sagt, dass sie Johannes, den Apostel, Er wurde ja mehrere Male mit Säure übergossen und war dann da. Die haben den reingetragen, weil er schon über 90 war, konnte nicht mehr gehen. Sie haben ihn reingetragen in die Versammlung und er hat eine Predigt gehalten und die Predigt war: Kindlein, liebt einander. Halleluja. Denn wer liebt, ist aus Gott geboren. Und das ist auch das Hauptanzeichen von Geistestaufe, von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich liebe Geistestaufe. Ich bin für Zungenreden und für die Gebetssprache, sie zu empfangen und tagtäglich das auszuüben, zu singen im Geist, zu prophezeien, auszulegen, die Sprachenrede. Ich bin für all diese Dinge. Aber das erste und wichtigste Anzeichen dafür, dass Gott, der Heilige Geist, in uns wohnt, ist Liebe. Denn Römer Kapitel 5 oder 8, weiß nicht genau. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Es ist Gott, der die Liebe in uns ist. Gott will dich als einen Kanal benutzen, als etwas wie ein Verbindungskabel. Wenn ich hier das Licht habe und dort die Steckdose ist, brauche ich ein Kabel, dass das Licht leuchten kann. Und ich schließe das Kabel dort ein und ich stecke das hier an die Lampe und dann fließt der Strom und es leuchtet. Du bist so ein Kabel. Und dann kommt niemand und sagt: Oh, so ein schönes Kabel. Nein, es ist das Licht, was leuchtet. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Even Roberts, ich habe jetzt eine Biografie über ihn gelesen, ein erstaunlicher Mann. Er hat einen öffentlichen Dienst von 9 Monaten. In der Erweckung in Wales, 1904, 1905. 9 Monate öffentlich. Und danach ist er im Gebetsdienst versunken. 18 Stunden am Tag teilweise gebetet. Und die Leute haben gesagt: Warum tust du uns das an? Predige doch wieder. Und Even Roberts sagt: Nein, nein. Wenn ich predige, kann ich nur einige wenige berühren. Wenn ich bete, die ganze Welt. Aber die Menschen verstehen das nicht. Und weißt du, was Even Roberts gesagt hat? In der Erweckung hat gesagt: Ich bin eine Fensterscheibe. Wir sehen nach draußen und sehen die Natur, sehen das Licht und denken nicht: Oh, das ist aber eine schöne Fensterscheibe. Wir sehen nur durch das Fenster durch und sehen den Herrlichen, sehen den Christus. Du sollst so eine Fensterscheibe sein, durch die man durchschaut. Das ist doch, was Paulus meint. Der Schatz in irdenen, in einfachen Gefäßen. Nach außen hin nichts Besonderes. Eine Schüssel. Aber innen drin ein Schatz. Das bist du. Das ist die Liebe Gottes, die in dir ist. Und das ist eines der größten Probleme, die wir haben, dass wir denken: Ich mache das aus mir selber. Ich muss das aus mir selbst produzieren. Und ich glaub mir, da kommt viel, viel bei raus, besonders Frust. Weil du es eben einfach nicht hinbekommst. Frust. Du bist frustriert über dich selbst. Und immer wieder hast du es nicht geschafft. Immer wieder habe ich werde lieben, ich werde lieben, ich werde lieben. Abgast. Ich weiß genau, die meisten von uns, vielleicht sogar alle, wir wissen genau, wovon ich gerade spreche. Ich hatte eine Chefin und eines Tages, ich habe versucht, und die war furchtbar. Ich liebe. Und irgendwann kam der glorreiche Tag und da hatte ich mit einem anderen Felix telefoniert, saß im Auto und habe gesagt: Felix, ich bin zu einer Erkenntnis gekommen. Ich hasse meine Chefin. Halleluja. Das, was wie die größte Niederlage aussieht, ist der Beginn von etwas Göttlichem. Das ist doch die Natur des Kreuzes. Das ist doch das Herrliche darin, dass Gott Mensch wird. Das ist eine Niederlage. Das ist doch affig. Warum sollte jemand, der Gott ist, der göttlich ist, Mensch werden? Das ist doch Blödsinn. Wenn ich Gott bin, dann werde ich doch nicht Mensch, wenn ich schon mal Gott bin. Es ist die Torheit des Kreuzes. Die Torheit des Göttlichen, der göttlichen Liebe, der göttlichen Demut, der göttlichen Liebe und Demut. Amen. Er wird Mensch, obwohl er Gott ist. Und du bist jemand, der hasst und wirst gerufen zu lieben. Den alten Hass, all die Werke des Hasses, des Teufels und auch dieser halben Liebe, diese Pseudo-Liebe, die auch nichts anderes als Hass ist. Und auch deine natürliche Liebe, die du seelischerweise in dir drin hast, für die, die dir selbst Gutes tun. Für deine Kinder und für deine Freunde und für die, die dich immer einladen und die dir, das ist alles, das ist natürliche Liebe. Das ist nicht das, wovon ich rede. Ich rede von göttlicher Liebe. Wisst ihr, Jesus hat kein Problem damit, dich gerade jetzt zu lieben. So unglaublich, wie das scheint. Und Jesus muss sich noch nicht mal anstrengen, dich zu lieben. Ja, auch dich, Thomas. Verrückt, oder? Er muss, wenn er mich anschaut, dann muss ich sagen, oh, dieser David. Oh, der macht so viel. Oh, komm, aber ich liebe jetzt, ich liebe jetzt, ich liebe. Das muss er nicht machen. Er ist Liebe. Er ist der Erfinder von Liebe. Er ist selbst in Person die Liebe. Die Liebe ist eine Person. Du hast Probleme, deine Nächsten zu lieben. Amen, aber hallo. Jesus sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, nichts Besonderes. Das machen wir alle. Das ist im menschlichen Paket drin. Meine Kinder liebe ich, die lieben mich. Ich liebe meine Freunde, weil das meine Freunde sind. Ich liebe die, die mich lieben. Das ist natürlich. Natürliches Level, nichts Besonderes. Und dann sagt Jesus, liebt die, die euch hassen. Und da kommen wir an unsere Grenzen und es ist gut, dass wir an die Grenzen kommen. Denn es ist die göttliche Liebe, die durch uns hindurchkommen will. Und das ist genau das, was Jesus meint im Kapitel 5, Vers 48 in der Bergpredigt, Matthäus Evangelium. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das bedeutet nichts anderes als Liebe. Der schmale Weg, auf dem wir wandeln sollen, ist nicht, dass ich keine Filme mehr gucke und nur noch die richtige Musik höre. Das ist Liebe. Und alles, was das Ziel der Liebe verfehlt, geht in Schall und Rauch auf. Nichts wird es sein in den Augen des Himmels. Oh, was für ein herrlicher Tag wird es sein, wenn wir alle vor Jesus erscheinen. Das heißt, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und dieser Richterstuhl war in der römischen Kultur etwas, eine öffentliche Sitzung. Das wurde ausgetragen vor aller Augen. Und wir werden alle erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, zu empfangen, was wir getan haben. Und alles, sei es auch noch so fromm, sei es auch noch so nach außen hin irgendwie bewundernswert, alles, was nicht aus dieser göttlichen Liebe geboren ist, wird verbrennen. Paulus sagt im 1. Korinther 2, Holz, Heu, Stroh. Aber Gold, Silber und kostbare Steine gehen durch das Feuer. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Ich glaube, wir haben, als wir das damals gemacht haben, vier Gottesdienste oder so, nur über dieses eine Thema gesprochen. Und da waren auch ein paar Leute da, ob das jetzt nun Dämonen waren oder ob das ungeheilte Dinge in den Herzen waren, weiß ich nicht. Die sind aufgestanden dagegen. Wie kannst du sowas sagen? Wollt ihr die Bibelstelle sehen, die sie so aufgeregt hat? Komm. Das interessiert euch ja immer sowas. Römer 13, Vers 8. Halleluja. Wir beten dann noch zusammen. Römer 13, Vers 8. Genau dasselbe steht übrigens in 1. Johannes 4, Vers 11. Wer war jetzt der Liebesapostel? Johannes oder Paulus? Komisch, ne? Egal. Seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann musst du dem das zurückgeben. Ja, wenn ich sage, ich habe heute noch vor Augen, ich habe einen in der 9. Klasse, als erste Mal, ich habe die ja zweimal gemacht, weil es so schön war, in der habe ich jemanden 10 Euro bekommen. Und ich weiß genau, ich habe die dem bis heute nicht zurückgegeben. Und in mir drin, ich habe versucht, ihn übers Internet zu finden, um meine Schulden zu bezahlen. Ich hätte ihm auch großzügig Zinsen gegeben auf den Kredit, habe ihn aber nicht gefunden. So, wenn ich von jemand etwas bekomme, sagt er, das gibst du mir aber zurück. Ich schulde dir das. Dann zahle ich das zurück. Das ist eine Schuld. Und jetzt sagt Paulus, seid niemandem etwas schuldig, als nur, dass ihr einander liebt. Da ist eine Schuld, die wir zu begleichen haben. Nicht im Sinne von einer Sündenschuld, die wir irgendwie uns abarbeiten müssen. Überhaupt, so meine ich das überhaupt nicht. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Dafür hat er sein Blut vergossen. Dass wir gerechtfertigt sind vor ihm. Aber da ist eine Schuld, die es zu begleichen gilt. Bei jedem Menschen. Und diese Schuld, die du hast, warum hast du diese Schuld? Weil du sagst, ich glaube an Jesus. Weil du sagst, ich folge Jesus. Deshalb hast du diese Schuld. Die Schuld, dass wir einander lieben. Dass du deinen Nächsten liebst. Und von der Schuld wirst du nie befreit in Ewigkeit. Davon kannst du dich nicht loskaufen. Du kannst nicht sagen, heute, ich habe so viel geliebt. Ich war so lieb und so, ich habe so viel geliebt, andere Menschen. Morgen kann ich es auch mal ohne Lieben machen. Nein. Diese Liebesschuld ist unbegleichbar. Und jeden Tag sind wir schuldig, einander zu lieben. Das ist das, was uns auszeichnet als Kinder Gottes. Wenn wir eine Umfrage machen würden, woran sollen die Menschen erkennen, dass wir Gottes Kinder sind? Woran sollen wir erkennen, dass wir die Jünger Jesu sind? Wir würden alle möglichen Antworten bekommen. Ja, die beten in Zungen. Die gehen am Sonntagmorgen von 10 bis 12 zum Gottesdienst mit der Bibel unterm Arm. Daran erkenne ich einen Jünger Jesu. Die geben den Zehnten oder was auch immer uns einfällt. Jesus sagt in Johannes Kapitel 13, daran soll alle Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört. Dass ihr einander liebt. In eurer Mitte soll Liebe sein. Das ist das Vorherrschende, was in unserer Mitte sichtbar werden sollte. Liebe. Und wir haben das erlebt, dass Leute gekommen sind, die und ich selber kam aus der Welt und das war ein Sport, ein Hobby, dass wir uns gegenseitig beleidigt haben und so die Gefühle des anderen nicht geachtet haben und das war so normal, das war die Kultur. Und auf einmal komme ich zu Leuten, die machen das nicht. Die sind freundlich zueinander. Die sind geduldig miteinander. Die schreien sich nicht an. Und an der Liebe habe ich erkannt, das sind Jünger Jesu. Es gäbe noch so, so, so viel zu sagen über das Gebot, du sollst nicht töten. Sprich, du sollst nicht morden. Sprich, du sollst lieben. So viel gäbe es noch zu sagen. Enrico, kannst du nach vorn kommen? Ich beende. Eigentlich wollte ich gerade 1. Korinther 13 lesen, aber ich glaube, der Herr möchte, dass wir den 2. Thessalonicher noch aufschlagen, den 1. Thessalonicher. Kapitel 4, Vers 9. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Jesus, oder Paulus schreibt hier, ich würde euch gerne über die Bruderliebe schreiben, aber ich brauche das gar nicht bei euch. Weil ihr selbst seid von Gott gelehrt worden, einander zu lieben. Da ist etwas, was Gott dir beibringen will, was Gott dir zeigen will, wo Gott dich mitnehmen will, und das ist Liebe. Dann sagt er, wir ermahnen euch aber, er konnte es nicht lassen, ja. Wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn die Liebe Gottes ist ein Ozean. Epheser Kapitel 3 heißt es, die Weite, die Tiefe, die Länge, die Höhe, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und Jesus, das begehren wir. Dass du uns vollkommen machst in Liebe. Denn Liebe ist die Vollkommenheit. Vater, zeig uns das. Dass du nicht ein Gott bist, der auf das Äußere schaut, sondern auf das Innere. Und dass du sagst, selbst wenn du deine ganze Speise, dein ganzes Geld zur Speisung der Armen gibst und deinen Leib, dass er verbrennt wird, aber du keine Liebe hast, dann ist es nichts. Vater, wir bitten dich, dass du uns lehrst, einander zu lieben. Wir bitten dich, dass du mit deinem Licht leuchtest auf unsere Herzen, da wo noch Hass ist, wo noch das Werk des Teufels in uns Gestalt gewonnen hat. Und wir aussehen wie die Kinder des Teufels. Nicht hier am Gottesdienst, nicht hier in der frommen Zone, sondern draußen bei denen, die uns hassen, draußen bei denen, die uns eine schwere Zeit geben. Leuchte mit deinem Licht auf unser Herz, dass wir lieben, wie du gelebt hast. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns Offenbarung schenkst darüber, dass wir Gefäße sind. Dass wir nicht die Quelle sind, sondern dass wir der Kanal sind. Dass wir nicht die Aussicht sind, sondern die Glasscheibe. Dass wir nicht das Licht sind, sondern das Kabel. Du bist es. Du bist es, der durch uns hindurch lebt. Herr, und alles, was diesen Kanal verschmutzt, alles, was diese Liebe verunreinigt, so dass wir nicht imstande sind zu lieben, sei es Verletzungen, sei es unser Stolz, sei es Dämonen, sei es irgendwelche Sünde, räume das aus unseren Herzen. Nimm es weg aus unserem unsichtbaren Menschen. Denn das sehen wir, das ist Heiligung, dass alle Hindernisse für Liebe aus dem Weg geräumt werden. Im Namen Jesu nehme ich Autorität über alle Dämonen des Hasses, die sich festgesetzt haben in irgendwelchen Herzen. In den Namen Jesu rufe ich aus, dass ihr verschwinden müsst. Wir gehören Jesus, dem Herrn aller Herren und dem König der Könige. Er ist der Leib Christi. Und Christus ist unser Haupt. Und von ihm kommt das Leben, von ihm kommt die Kraft, von ihm kommt die Energie, von ihm kommt die Freiheit für jeden Einzelnen. Da, wo du Situationen hast in deinem Alltag, bestimmte Personen, wo du verzweifelt bist und du sagst, ich kann nicht leben. Es könnte sein, dass es ein dämonischer Geist ist. Dann ruf zum Herrn an, dass er dich befreit und gebiete dem Geist zu verschwinden. Herr, in uns soll nur Liebe sein. Am Ende kommt es auf Liebe an, die Währung des Himmels. Wenn du das nicht begehrst oder du gar nicht weißt so richtig, wovon ich rede, dann bitte doch Gott, tritt doch mit ihm. Lass dich nicht unterhalten, sondern tritt mit ihm in Verbindung, tritt mit ihm in Kommunikation, fang an mit ihm zu reden, denn er ist es, der wirkt. Und sag: Jesus, ich habe gar keine Ahnung, was hier geredet wird. Offenbare mir deine Liebe. Und wenn du schon ein bisschen weißt und sagst, ich begehre das überhaupt nicht, sag: Jesus, bewirke in mir, dass ich das begehre. Zeige mir, wie viel Liebe du mir geschenkt hast, wie viel du mir vergeben hast. Denn wer dem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Vater, räum die Herzenshärtigkeit aus unserer Mitte fort, auf dass wir weiche Herzen haben, durch die deine Liebe fließen kann. Danke, dass es Liebe ist. Dass es Liebe ist, die dir Veränderung schafft. Liebe ist, die dich widerspiegelt.